oldest, largest, and one of our most beautiful vacation lands is Yellowstone National Park. Herds of buffalo live in these mountains, a symbol of our vanished frontier. The early pioneers pushed their way laboriously across this country. But it's only in our great national parks that we've preserved unchanged the really wild things and the immense wilderness they knew.
Welcome to Yellowstone.
Thank you.
Do you need a map or information today?
No, we're all good. Thank you very much. Have a good one.
Hallo und willkommen zurück zu North Country. Mein Name ist Ian Strawn.
Und ich bin Konstantin Berlin. In dieser zweiten Folge unserer deutsch-amerikanischen Reise durch Montana nehmen wir euch mit in den Yellowstone-Nationalpark und nach Cook City, einem der abgelegensten Orte der kontinentalen USA.
Wir waren auf einem Ranch und natürlich auch Waffenschießen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Wie wir in der letzten Folge bereits angesprochen haben, wollen wir diese Podcast-Serie nutzen, um euch etwas über die Mythen zu erzählen, die die Geschichte der USA geprägt haben. So haben wir zum Beispiel die Frontier-Mentalität als prägende Kraft in der Entwicklung des Landes beschrieben.
Das Verhältnis zwischen Wildnis und Zivilisation spielt auch heute noch eine wichtige Rolle im Selbstverständnis der USA. Gerade in den sehr dünn besiedelten Mountain States, also Wyoming, Idaho und Montana.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war geprägt von der Zunahme des Einflusses des Federal Governments und der Industrialisierung in Form von Eisenbahnlinien und Bergbausiedlungen. Hierzu noch einmal Derek Strawn.
So that is an era of tremendous development, both industrial and agricultural in America. And central to that development is going to be railroads and urbanization and that sort of thing.
And then vor allem im Osten des Landes verschwanden die natürlichen Landschaften, die den amerikanischen Kontinent bis dahin ausgemacht hatten, im Zuge der Industrialisierung immer mehr. Unter dem Einfluss von Naturschützern und Schriftstellern entwickelte sich eine Bewegung, die sich für die Bewahrung der unberührten Natur einsetzte. Das Ergebnis war die Gründung der ersten Nationalparks, für die die USA heute weltbekannt sind. 1872 wurde in der Region, die 17 Jahre später zu den Staaten Wyoming, Montana und Idaho wurde, der Yellowstone Nationalpark gegründet. Der Park ist etwa halb so groß wie das Bundesland Sachsen und wurde sofort ein Magnet für TouristInnen aus dem ganzen Land, die weite Strecken zurücklegten, um die Wildnis, die geothermischen Landschaften und die Tierwelt des Parks zu erleben.
A black bear, but don't worry, he's friendly. He won't bother you. For many years, old faithful.
Und natürlich wurde der Park so erfolgreich, weil er den Stadtbewohnern die Möglichkeit bot, die schnell verschwindende amerikanische Wildnis selbst zu sehen und ihren eigenen rugged individualism auszuleben. Ian, du bist nur unweit vom Yellowstone Nationalpark aufgewachsen. Was bedeutet der Park denn für dich?
Yellowstone war ein großer Teil von meiner Identität und meiner Kindheit und ich bin oft dahin gegangen mit meinen Eltern. Für ein Kind ist das einfach ein Wunderland eigentlich. Es gibt so viele Tiere, schöne Flüsse, man kann da fischen gehen und wandern. Ich habe es geliebt und ich liebe es immer noch. Und deswegen wollte ich dich auch mitbringen.
Wir verbrachten ein Wochenende im Yellowstone Nationalpark und waren wandern und fliegenfischen. Einer der schönsten Momente war, als eine Herde Bisons direkt vor uns die Straße überquerte.
Yeah, they're just 50 meters away, max.
Some of them are right up on the road.
Yeah, so big. They're so beautiful.
Während unseres Wochenendes im Yellowstone schliefen wir in der Berghütte, die mein Großvater in den 1960ern in Cook City gebaut hat. Cook City, oder wie es der Feuerwehrhauptmann des Ortes, Troy Wilson, beschreibt.
My adage is this is the last best place in the West that is still the West. Meaning, we don't have law enforcement. Not that I think we need it, but we don't. And we're remote and we take care of ourselves. I don't think there's a lot of places in the world left that are that isolated. We don't have a city government, we don't have a local government, we have nothing. As far as
Cook City ist eine gemeindefreie Ortschaft direkt am Rande des Yellowstone Nationalparks mit gerade einmal 75 EinwohnerInnen. Wie Troy erklärt hat, gibt es keinen Stadtrat, keinen Gemeinderat und auch keine Strafverfolgung.
Um zum Beispiel das Rasen zu unterbinden, stehen an beiden Seiten des Ortes alte Polizeiautos mit Pappfiguren am Steuer.
They were from like the 1970s.
Correct. Anybody that comes in would go, that's just an old one. But they didn't. They saw the vehicles sitting there at each end of town and went, oh, that's real.
Yeah.
And they slowed down.
Neben seiner Tätigkeit als de facto Polizist und Feuerwehrhauptmann betreibt Troy den General Store und ist außerdem für die Bauplanung verantwortlich. Die Tatsache, dass Cook City so abgelegen und isoliert ist, führt aber auch dazu, dass die Menschen sehr eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Troy hat es so beschrieben.
That's what I love about this valley is that we all will help each other in an emergency, whether we like that person or not. We will all come to bat for you if there's someone that's causing problem.
Yeah.
And not that we're going to get violent or shoot them or anything like that, but we're going to be there to make sure enough people show up to handle the situation, whatever it is, because we don't have that luxury of saying in 2 minutes there's going to be law enforcement.
Right.
There's not going to be anybody to help us. We have to help ourselves.
Right.
Wie Troy erklärt, gibt es keine Polizei, die rechtzeitig für einen Notfall in Cook City wäre. Das führt dazu, dass einige Bewohner das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Tatsächlich hat Selbstjustiz oder Vigilantism eine lange Geschichte in Montana. In den frühen Goldgräber-Camps dienten Bürgerwehren de facto als Polizeikräfte. In Cook City ist diese Tradition noch immer lebendig.
Also to know that we're remote enough, that we have enough rednecks up here, that we all have stuff. I have guns under the counter. Never even thought about needing it, but I have them. They're there. I've got a pistol and a shotgun, extremely handy.
Auch im Falle eines Angriffs sind die Bürger von Cook City bereit, sich zu verteidigen. Troy erzählte uns eine Geschichte, in der eine Person aus Cook City von einem Neonazi geschlagen wurde.
Came in the bar, cold-cocked a local, just decked him.
Die Polizei war jedoch zu weit weg, um das Verbrechen zu untersuchen. Als der Neonazi am nächsten Tag in die Bar zurückkehrte, nahmen die Bürger von Cook City die Gesetz selbst in die Hand.
That took care of that problem and beat the crap out of those guys.
Der Neonazi ist nie zurückgekommen.
A little bit western of a true story that did happen, and I nothing wrong happened. It was just, what do you do in that situation?
Du hast mir zwar vorher davon erzählt, dass Cook City ein absurder Ort ist und dass da viele komische Dinge passieren, aber diese Geschichte konnte ich trotzdem nicht ganz glauben.
Obwohl es auch Satelliteninternet gibt, steht Cook City immer noch für eine Art des Tourismus, der abseits der Zivilisation stattfindet. Man muss einige Stunden weit fahren, um Handyempfang zu haben, oder auf einen 3.500 Meter hohen Gipfel klettern. Troy tut alles dafür, Cook City als Ort der zwischenmenschlichen Beziehungen zu erhalten und der Einfluss der Globalisierung zurückzudrängen.
I want it to stay as close to Cook City as it possibly can. I would love to see that someday this is the last place in the United States that doesn't have cell phone. I think that that's awesome.
Yeah.
Sorry, we're all standing in the smoke. But trying to cook dinner.
Sounds good.
Mm-hmm.
Unsere Motivation, diese Podcast-Serie zu machen und nach Montana und vor allem in die abgelegenen Gebiete des Staates zu reisen, waren natürlich die Landschaft und die Suche nach dem Gefühl des, in Anführungsstrichen, wilden Westens, das über Jahrhunderte so viele Menschen dorthin gelockt hat. Und damit sind wir auch heute nicht allein. Wie die frühen weißen Siedler, die die Freiheit suchten und ihre Frontier-Mentalität ausleben wollten, ziehen auch heute viele Menschen aus anderen Gebieten des Landes nach Montana. Diese Entwicklung begann in den 90er Jahren im Zuge des Ausbaus der internetbasierten Dienstleistungswirtschaft und wurde inspiriert und auch idealisiert von Filmen wie A River Runs Through It.
Even now, when I look back on the Montana of my youth, I long to understand what happened there and why.
Von den Montanans wird das nicht immer begrüßt. Während unserer Reise hörten wir diese Geschichte immer wieder. Wohlhabende Auswärtige ziehen nach Big Sky Country und zerstören das, was sie einst angezogen hat, den Wild West Charakter Montanas.
It's when they decide that they want it to be like where they came from, and they try to change the what drew them here in the first place, you know. And that gets to be I think that's one of the things that people get frustrated with.
Das ist Mike Hoffman. Er wohnt auf einem Ranch am Rande Bozemans und ist Pferdetrainer und so etwas wie ein modern-day Cowboy. Seine Frau, Karen, hat auch an unserer Konversation teilgenommen. Mit den beiden sprachen wir über das Leben auf einer Ranch und wie sich das ländliche Leben in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Maybe you can just describe what you two do up here, what your daily life looks like as a horse trainer.
Well, it's not all the glamour everybody thinks it is.
Viele Neuankömmlinge in Montana, die den wilden Westen erleben möchte, tun, was möchte gern Cowboys tun. Sie kaufen sich ein Pferd, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Deshalb musste Mike sein Geschäftsmodell ein wenig ändern.
You're doing more instructional for people than you are the horses. And the horses are pretty easy to deal with as opposed to the people most of the time.
Außerdem hat sich die Nachbarschaft verändert.
The wealthy are buying up ranches throughout mm-hmm. the state. This is true.
Yeah.
They just kind of flaunt their money.
The other thing that disappoints me is when they're eating up some of the most valuable land in the state, in this valley, that used to be very productive for agriculture, and now it's growing homes.
Die Veränderungen, die Montana in den letzten 30 Jahren durchgemacht hat, sind in der Tat bemerkenswert. Das Idealisieren des Wilden Westens ist jedoch nichts Neues. J.B. Armstrong, einer der ersten Cowboys in Montana, dokumentierte den Verlust des Cowboy-Lebensstils.
Well, this is J.B. Armstrong taking off again. I am going to put an addition to my life's history.
Armstrong dokumentierte das Leben der Cowboys in eine sehr detaillierte Weise.
They had the beef steaks, they had the roast beef and the boiled beef. And they had potatoes. And they had macaroni. The cowboy slept with his clothes on, because he didn't have time to pull them off. He wore good clothes. He had good underwear. He wore the same kind the year round because it always got cold at night. Wasn't no summer clothes at all. And he wore the California pants.
Wir haben die Hoffmans auch gefragt, welche Eigenschaften sie mit den alten Montana verbinden.
I think independent is the first thing that comes to mind.
They're pretty frank and direct. You know, you kind of know what you get mm-hmm. when you're talking to them.
Independent, also unabhängig. Das habe ich immer wieder gehört in Montana. Sag mal, Ian, Wie würdest du sagen, wird diese Unabhängigkeit heutzutage ausgelebt oder aufrechterhalten?
Ich persönlich habe damit in meiner Familie zwar keine Erfahrung, aber ich weiß, dass viele Montanans ihre Unabhängigkeit oder Freiheit durch den Besitz von Waffen ausleben, um damit jagen zu gehen und somit selbst für ihr Essen zu sorgen und um sich theoretisch in gefährlichen Situationen zu verteidigen.
Und um mehr über die Waffenkultur in Montana zu erfahren, haben wir uns mit den Waffenbesitzern und Waffenenthusiasten Eli Nordstrom und Brody Montgomery getroffen.
Eli ist im ländlichen Montana in einer Familie von Waffensammlern aufgewachsen und war schon als Jugendlicher regelmäßig schießen. Brody hat sein erstes Gewehr von seinem Großvater geerbt und sich in den letzten Jahren mehrere neue Schusswaffen gekauft.
Wir fuhren also am frühen Morgen in den Wald, um ein bisschen zu schießen. Für mich war es das erste Mal und ich war ganz schön aufgeregt.
Can you describe where we are and how we got here?
We're in the middle of, like we're outside of Missoula. It's been a 30-minute drive. And we're in the woods.
Brody, what are you up to right now?
I am sticking a target to a chair, and then we're gonna walk it out down range. It was just what I had available. You can use a cardboard box, use whatever, but I had a busted chair.
Brody stellte den Stuhl etwa 100 Meter entfernt auf.
Can you see that okay?
Yeah. Und Ila erklärte uns, wie man mit einer Waffe umzugehen hat.
Never point a gun in the direction of a person. Ever. That's like rule number one. Safety is always on. Anytime you pick up a gun, the first thing you do is to check if it's loaded.
Ich hatte vorher übrigens auch noch nie geschossen.
Open it up and you can see automatically, and there's not going to be one in the chamber.
Wir schossen mit einem Jagdgewehr und einem Revolver, und nach dem Schießen hatte ich noch größeren Respekt vor diesen Waffen. Und ich muss ehrlich sagen, einmal schießen reicht mir.
Ja, das kann ich verstehen. Mir reicht es auch.
Yeah, so in Montana, there's no license requirement for owning a firearm. So you can go down to, you can drive to Walmart and pick up a shotgun.
Yep. Anyone that owns a handgun can carry them into grocery stores, any place where firearms aren't restricted, so you still can't take them into bars or banks or courthouses, but...
What do you guys think about all that?
Personally, I think that that's a really stupid idea.
Because there's just a lot of people who grow up without, like, learning the respect of the power of these sons of bitches. Because these guns are just... Dude, they will blow your head off. I think people should have guns, but I think it should be more difficult to get guns. I think there should be much more restrictions, you know.
100% agree.
Yeah.
I think it's definitely too easy to get guns. It should be as hard as getting like a driver's license, if not harder, is my opinion on it.
In Montana, wie auch in vielen anderen Teilen der Vereinigten Staaten, ist der Waffenbesitz zu einem politischen Thema geworden. Die Republikanische Partei befürwortet im Allgemeinen die Begrenzung der Hindernisse für den Waffenbesitz, während die Demokratische Partei den Kauf und den Besitz einer Waffe, insbesondere von automatischen Waffen, erschweren möchte.
Waffenbesitz ist natürlich nur ein Aspekt der politischen Polarisierung, die die USA charakterisiert. Auch in Montana ist diese zu spüren. Rechtspopulistische KandidatInnen haben im Zuge der Präsidentschaft von Donald Trump und auch nach seiner Abwahl beispiellose Wahlerfolge erzielt und die einstmals zentralistische politische Landschaft ersetzt, gerade in den ländlichen Teilen Montanas. Gleichzeitig kommen Menschen aus urbanen und progressiveren Teilen des Landes, wie etwa dem Silicon Valley, nach Montana und verschieben das politische Klima in Städten wie Bozeman.
In der nächsten Folge von North Country werden wir diese politischen und sozialen Veränderungen näher beleuchten.
I think it didn't used to matter whether you were a Democrat or a Republican. It mattered if you were willing to try to solve problems and advance you know, sort of the needs of the working class. And that's what I'm running for.
Wir sprachen mit PolitikerInnen und Professoren, um den politischen und sozialen Wandel, der Montana prägt, besser zu verstehen. Mehr dazu in der nächsten Folge von North Country. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 2 von North Country, ein deutsch-amerikanischer Streifzug durch Montana. Diese Podcast-Serie wurde geschrieben und produziert von Konstantin Berlin und Ian Strahan im Auftrag für das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen in Kooperation mit Fulbright Deutschland, finanziert mit der großzügigen Unterstützung des Auswärtigen Amtes und der US-Botschaft in Berlin. Die Musik für North Country wurde geschrieben und aufgenommen von Ian Strahan.